Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wir haben heute keine wirkliche Alternative zum Streamen zu bieten, aber vielleicht etwas gegen die vielerorts einsetzende Bildschirmmüdigkeit. Das Online-Format der Berliner Tanztage ist gerade zu Ende gegangen und das, was dort zu sehen war, war, obwohl digital, durchaus lebendig. Dazu gleich mehr. Dass das Erben von Kunst nicht nur Arbeit ist, sondern auch Spaß machen kann, das zeigt das Beispiel Großbritannien. Und wir beleuchten den Sprachgebrauch in Zeiten von Corona, der sich mehr und mehr der gesamtgesellschaftlichen Gereiztheit anzupassen scheint. Zunächst aber geht es nach New York. Hier findet alljährlich ein Musikfestival statt, das sich mit dem Schwinden von Natur im urbanen Großraum beschäftigt. Prototype versteht sich als ein Ort für avantgardistische Projekte und meistens geht es dabei um emotional hoch aufgeladene Stoffe, Umweltkatastrophen oder menschliche Ängste etwa. In diesem Jahr kommt der dystopische Ansatz einer grassierenden Pandemie mit hinzu, was natürlich zur Folge hat, dass die meisten Arbeiten als Stream gezeigt werden. Mit einer Ausnahme, eine Arbeit konnte man unter strengen Auflagen in einem kleinen Theater sehen. Jörn Florian Fuchs, das Leitmotiv dieses Festivals klingt ja schon etwas düster. Wie wirkte sich denn da die Pandemie auf das Programm in diesem Jahr aus? Was gab es da bisher zu sehen und zu hören?
Es gab schon ein direktes Reflektieren der Pandemie, aber es gab auch Produktionen, die im weitesten Sinne damit zu tun haben. Ich denke auch mal, weil sie vielleicht dann schon wirklich deutlich im Vorfeld geplant sind. Auch dieses Festival hat ja eine mehrjährige Vorlaufzeit und zu Recht ändert man dann nicht pandemiebedingt alles, sondern wählt halt einfach nur das Format des Streams. Da war vor allen Dingen, fand ich ganz herausragend, The Planet Lament, also eine Klage, ein Lamento von Sophia Rosaline Layan. Das ist eine Künstlerin aus Papua und entsprechend sind auch Tänzerinnen, Tänzer, Sängerinnen, Sänger aus dieser Gegend auf der Bühne. Ein Musiktheater, das spielt nach einem verheerenden Tsunami und es geht nun um eine Gesellschaft, die wieder aufgebaut werden soll. Es geht um Rituale, um die Frage, was man auch lernen kann aus diesen Katastrophen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr berührende und auch immer wieder natürlich sehr fremde Angelegenheit, das hier so zu verfolgen, von der Rhythmik, von der Musik. Es wird aber dann mit sehr, sehr aktueller Videomorph-Technik gearbeitet. Also das heißt, man ist da schon auf der Höhe der Zeit. Und dieser Abend oder diese Produktion, das fand ich also sehr, sehr eindrücklich und eindringlich. Ganz ähnlich spannend dann White Slumber for Lepidopterists. Das muss man übersetzen. Das ist ein großer, breiter, weiter Schlummer für, ja, und diese Damen und Herren, die sich unter diesem Begriff der Lepidopterists verbergen, das sind Schmetterlings- und Mottenforscher. Und das wiederum ist eine Reflexion des isländischen Komponisten Valgeir Sigurdsson, der arbeitet mit auch ja ineinander übergehenden, also regelrecht morphischen Klängen. Es ist so eine Tapete, kann man fast sagen, von einer Stunde Länge. Dazu gibt es auch Videoanimationen. Es geht eben um den menschlichen Schlafzyklus und den Zyklus von Schmetterlingen, den Lebenszyklus. Und dies hier ist ein kleiner Höreindruck.
Und neben Schlaf und Schmetterlingen gab es ja noch weitere Arbeiten. Sie haben sich auch das Stück Modulation angeschaut und angehört. Darunter lässt sich ja vieles subsumieren. Das ist eine Arbeit von 13 Komponisten und da geht es wohl auch um Ängste, Identität. Haben wir alle schon mal gehört in jüngster Zeit, aber in welcher Form wird das verhandelt?
Das ist fast so etwas wie ein Videospiel, also es ist interaktiv. Diese 13 Beiträge verbergen sich in drei verschiedenen Räumen, hinter Türen, hinter Steinen. Man kann das dann anklicken und hinter dem Stein beginnt dann jeweils ein Videoclip. Das sind immer so ungefähr 5 Minuten Stücke, teilweise sehr stark mit indigenen Künstlerinnen und Künstlern, mit Fragen nach dem Weiblichen, nach auch die Erlösung, die eher in der ja, sagen wir mal, in dem ruhigen Protest, dem ruhigen Widerstand, dem nicht so aggressiven von Frauen. Das ist ein Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es dann sehr konkrete und vielleicht auch ein bisschen zu konkrete Geschichten. Greta Thunberg schaut vorbei, es gibt Black Lives Matter. Das fand ich ein bisschen zu platt, manches ist auch ein bisschen kitschig. Aber insgesamt ist das natürlich ein tolles Konzept, dass man eben gleich 13 Beiträge hat zu diesem Komplex Isolation, Angst und Identität. Und auch das ist einfach auch technisch toll gelungen.
Also in Ihren Augen ein durchaus gelungenes Festival, auch in digitaler Umsetzung?
Das finde ich wirklich gelungen. Das ist auch ein Prototyp vielleicht mal für Festivals in unseren Breiten. Das fehlt mir hier sehr, dass solche Konzepte hier einfach nicht möglich sind. Also in diesem Punkt gute Nachrichten aus den USA. Im Übrigen auch noch weitere gute Nachrichten. Die New York Times hat jetzt gerade am Wochenende vermeldet, dass Herr Trump eines nicht geschafft hat, nämlich die Subventionen, die paar wenigen, die es eh gibt in den USA, das sogenannte National Endowments for the Arts. Das wollte er abschaffen bzw. beschneiden und das hat er nicht geschafft, weil man jetzt erfahren hat, dass der Kongress, und zwar beide Parteien, sich immer wieder dagegen ausgesprochen haben, sodass also die Offenheit, das Verständnis und auch der Wunsch nach Finanzierung für Kunst offensichtlich bei beiden Parteien, zumindest bei einigen Vertretern, nach wie vor da ist. Das sind doch gute Nachrichten.
Ja, endlich was Optimistisches aus den USA. Jörn-Florian Fuchs über das New Yorker Festival Prototype. Vielen Dank. Im vergangenen Jahr, da herrschte zu dieser Zeit im Januar in den Berliner Sophiensälen noch großer Andrang. Bis ins Treppenhaus standen die Menschen an, um noch ein Ticket für die Berliner Tanztage zu ergattern. Das Festival gilt als wichtigstes Forum für den choreografischen Nachwuchs. Gerade ist das mit dem Andrang bekanntlich anders. Allerdings versucht man sich an einem Hybridkonzept. Online findet gerade statt und im Frühjahr sollen dann die geplanten Live-Performances offline nachgeholt werden. Am 9. Januar ging es los unter neuer Leitung mit Themen zur seelischen Gesundheit, Trauer, Zukunftsfragen. Elisabeth Nehring über die 30. Ausgabe der Tanztage.
Die Nahaufnahme lenkt den Blick so aufs Detail, dass man anfangs kaum identifizieren kann, was man sieht. Erst nach und nach zeigt sich, in dieser ersten Einstellung des Films Showdown streifen bunte Tücher an einer Säule entlang. Sie enden in großen Ringen, die von Händen gehalten und bewegt werden. Diese Hände wiederum gehören zwei Frauen, die Bänder immer wieder in die eine, dann in die andere Richtung ziehen, wie Taue, die stets neu justiert werden müssen. Ob die beiden Protagonistinnen mit oder eher gegeneinander arbeiten, ob sie kooperieren oder sich gegenseitig sabotieren, bleibt im Wagen. Wie so vieles in diesem filmischen Avatar, wie die Choreografin Judith Förster und die Regisseurin Stella Horta ihre 40-minütige Kreation nennen. Showdown wurde von Judith Förster als Live-Performance konzipiert. Der Film dazu ist eigentlich ein Nebenprodukt, aber ein ganz wunderbares. Denn hier ist alles sinnlich in der Schwebe. Wir wissen nicht, was die beiden Tänzerinnen antreibt, sich durch das Tanzstudio zu bewegen, das wie provisorisch durch Schnüre, Bänder und Plastikfolien unterteilt ist. Wir wissen nicht, warum sie nach den Dingen greifen, ihren Platz im Raum verändern. Aber wir kommen den beiden dennoch unglaublich nah. Die Kameraführung setzt überwiegend auf Close-ups und zeigt fast immer nur Ausschnitte von Körpern und Raum. Schultern, Füße, angeschnittene Gesichter oder eben Hände, die nach Stoffen greifen. Kombinationen aus harten Schnitten, ungewöhnlichen Kameraperspektiven und blaustichiger Farbgebung bestimmen die Ästhetik des Films, der mit seinem Breitbandformat auch mitunter an Western erinnert und dessen haptische Sinnlichkeit weit über den Rand des Computerscreens hinausstrahlt. Showdown ist eher experimental als Tanzfilm, in dem sich knisternde, spannungsgeladene Uneindeutigkeit und große Ruhe auf äußerst gelungene Weise miteinander verbinden. Dass diese Filmproduktion die diesjährigen Tanztage digital eröffnet, kann einen fast ein bisschen mit der eigenen Corona- und Bildschirmmüdigkeit versöhnen. Dagegen überzeugt die einzige online übertragene Live-Premiere Indication of Spring at the End of Time, in der die Künstlerin Clay A.D. als Blume durch die Sophienseele hopst, in ihrer unbeholfenen Abgefilmtheit nicht. Immerhin nutzt der neue Tanztage-Kurator Mateusz Cimonuszka den digitalen Start des Festivals für die an Bedeutung gewinnende Diskussion um Arbeitsrealitäten von Tanzschaffenden. Wie wollen wir leben und arbeiten? Wie weit können wir gehen mit unserer Selbstaufopferung, die nicht selten in Selbstausbeutung endet? Wie können die bestehenden Verhältnisse zwischen Künstlerinnen und Kulturinstitutionen transformiert werden? Diskutiert wurden Fragen wie diese in einem Zoom-Gespräch, wobei die Examinierung der Arbeitswelt durchaus problematisch ausfiel. So berichtete die an Multiple Sklerose erkrankte Tänzerin und Choreografin Angela Alves in ihrem Impulsreferat, dass sie als Tänzerin mit Behinderung sich immer noch schämen und faul vorkommen würde, wenn sie an Theatern oder während Probenphasen mehr Pausen und ein langsameres Arbeitstempo einfordere. Der Druck von außen, so ein Fazit, wird internalisiert. Das ist nicht nur, aber ganz besonders in der Tanzszene so. Beim Thema Care, Fürsorge für sich selbst und andere, ging es darum, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, andere, neue Qualitäten bei der künstlerischen Arbeit zuzulassen und Langsamkeit, Weichheit und Erschöpfung einzugestehen. Undenkbar, dass solche Themen vor 10 oder 15 Jahren in der jungen Tanzwelt in ähnlicher Weise öffentlich besprochen worden wären. Gut, dass es heute getan wird. Noch besser, wenn es weitere Kreise auch über die Kultur hinaus erreichen würde.
Über die gestern zu Ende gegangenen Berliner Tanztage war das Elisabeth Nehring. Die Online-Ausgabe startet dann, wie gesagt, im Frühjahr mit Live-Performances. Offline, meinte ich, so jedenfalls der Plan. Nicht nur emotionale Themen der menschlichen Schwäche wurden lange Zeit im kulturellen Diskurs vernachlässigt, auch über Geld wird gemeinhin gern geschwiegen. Vor allem dann, wenn man etwas geerbt hat, Kunst etwa. Und nicht nur das. Eine geerbte Kunstsammlung muss hierzulande relativ zügig dem Fiskus gemeldet werden, sonst macht man sich schnell der Steuerhinterziehung verdächtig. Anders in Großbritannien. Dort kann man zumindest einen Teil der Erbschaftssteuer sparen, wenn man seine Kunst dem Staat vermacht. Und das kann dort durchaus Vorzüge haben. Hans Pietsch berichtet aus London.
Mutter und Tochter sitzen an einem Tisch. Es ist offensichtlich Morgen. Das kleine Mädchen hat noch ihre papiernen Lockenwickler im Haar. Auf dem Tisch eine silberne Kaffeekanne, das Kind stippt ein Stück Kuchen in eine randvolle Tasse, die Mutter hält die Tasse, damit der Kakao nicht überschwappt. Aus der halboffenen Schublade des Tisches ragt ein Stück Papier heraus. Bei genauem Hinsehen liest man Jean-Étienne Lyotard, Lyon 1754. Das zarte Pastell, die Familie Lavergne beim Frühstück des in Genf geborenen Malers, gehörte zur Kunstsammlung des Londoner Bankiers George Pinter. Nun befindet es sich im Besitz der National Gallery, wo es seit 2018 als zeitlich befristete Leihgabe hing, denn die Erben des vor 2 Jahren verstorbenen Kunstliebhabers übertrugen das Werk der britischen Nation. Als Gegenleistung erließ der Staat ihnen einen Teil der zu entrichtenden Erbschaftssteuer. Das Jahr 2020 war für das in der Steuergesetzgebung festgeschriebene System Acceptance in Lieu, kurz AIL genannt, ein Rekordjahr. 52 Objekte im Wert von nahezu 60 Millionen Pfund gingen aus Privatbesitz in den Besitz der öffentlichen Hand über, neben dem Erbgut des Bankiers Pinto noch Werke von Rembrandt, Manet und Lucien Freud sowie ein äußerst seltenes Manuskript von Gauguin. Nutznießer waren neben der National Gallery große und kleine Museen im ganzen Land, die so ihre Bestände bereichern konnten, ohne selbst dafür bezahlen zu müssen. AIL geht auf eine Regelung aus dem späten 19. Jahrhundert zurück, die es Grundbesitzern ermöglichte, dem Staat gegen Steuererleichterungen Land zu vermachen. Nach und nach wurde diese Regelung auch auf Kunstwerke erweitert und mit der Erbschaftssteuer verknüpft. Jedes Jahr stellt das Finanzministerium eine bestimmte Summe zur Verfügung, um die Steuerbehörde für die entgangene Erbschaftssteuer zu entschädigen. Ein vom Arts Council, der unabhängigen staatlichen Kultursubventionsbehörde, eingesetzter Ausschuss prüft, ob die eingereichten Objekte von nationaler Bedeutung sind, bestimmt mit der Hilfe von Experten deren Marktwert und verteilt sie auf Museen und andere Institutionen. Seit den 80er Jahren ist die Zahl der Werke ständig gestiegen. In den letzten 10 Jahren sparten Erben fast 400 Millionen Pfund an Steuern. Nicht nur Kunstwerke können in Betracht gezogen werden. So ging im Jahr 2019 das Privatarchiv des emigrierten deutschen Physikers Max Born an das Churchill-Archiv in Cambridge. Und sogar Land kann nach wie vor vermacht werden. Im letzten Jahr waren das über 10 Hektar Wald- und Ackerland im Lake District, das 2 Naturschutzvereinen übergeben wurde. Die Douceur genannte und für den Besitzer vorteilhafte Berechnung der Steuerlast bedeutet, dass ein Objekt etwa 17% mehr wert ist, als wenn es auf dem offenen Markt verkauft oder versteigert würde. So können viele Kunstwerke, die sonst ins Ausland gehen würden, im Land bleiben. Eine immer noch recht seltene Anomalie des Systems ist das sogenannte hybride Angebot, wenn der ermittelte Marktwert des Kunstwerks die geforderte Steuersumme übersteigt. Der erste solche Fall ist bis heute der berühmteste geblieben. Picassos Gemälde Femme en Pleurs von 1937, für das die Tate 1987 einen erheblichen Fehlbetrag an die Erben des Picasso-Freunds Roland Penrose entrichtete. Acceptance in lieu ist eindeutig für alle Beteiligten von Vorteil. Und so hat das System auch keine wirklichen Kritiker. Bedauert wird lediglich, dass es sich nur auf die Erbschaftssteuer erstreckt und nicht auch, wie etwa in Frankreich oder den USA, auf noch lebende Besitzer und auf allgemeinere Steuern wie die Einkommen- und Kapitalertragssteuer.
Das dürfte sich durch Corona so schnell wohl auch nicht ändern. Hans Pietsch berichtete über einen Steuervorteil für Kunstliebhaber in Großbritannien. Das Steuerrecht, das folgt wenigstens noch einer vorhandenen Ordnung. An anderen Orten scheint die gerade ins Wanken geraten zu sein. In einer Zeit, in der die Nerven bei anhaltendem schlechten Wetter im Lockdown immer dünner werden, steuern wir auf eine zerstreute und allzeit gereizte Gesellschaft zu. Nicht nur im Kleinen zu beobachten, auch im Großen. Immer wieder geht es gerade um Kränkungen, um den verlorenen Vorsitz einer Partei, um eine zu wenig wahrgenommene Diversität, um ein Nicht-Beachtet-Werden, sei es in den sozialen Netzwerken oder in der Sprache. Offenbar macht sich gerade eine gewisse Unordnung durch Corona breit. Nicht nur im Homeoffice, wo die Maske neben dem Textmarker und der neben der Banane liegt, sondern auch im sozialen Gefüge und in der Sprache. Ein Chaos, das auch verbal wieder geordnet werden will. Allerdings durch fragwürdige Methoden und Verordnungen, meint Jürgen Wertheimer.
Rückführungspatenschaft und Corona-Diktatur stehen nun am semantischen Pranger. Vier Linguisten der Darmstädter Jury haben nach besten Kräften entschieden und sprachliche Entwicklungen und Fehlentwicklungen durchaus korrekt fixiert. Der Begriff der Corona-Diktatur, der seit Beginn des öffentlichen Diskurses um die Pandemie von Querdenkern und Propagandisten häufig gebraucht wurde, um regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu diskreditieren, gehört zu den semantischen Errungenschaften des letzten Jahres, ebenso wie der Hochrisikogruppe, der Maskenverweigerung oder der Systemrelevanz, wobei insbesondere der zuletzt genannte Begriff eine Art semantischer Triage zu Recht einigen Unmut hervorrief. Aber mit dem Markieren einiger schwarzer verbaler Schafe ist es heute nicht mehr getan. Die Probleme liegen tiefer und sind ernster. Es scheint, als stünden wir am Beginn eines Linguistic Turn, der keinen Stein des alten grammatikalischen Systems mehr auf dem anderen lässt. Vorbei die Zeiten des viel zitierten Wittgensteinischen Schweigegebots nach dem Motto, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, wie auch die Phase sprachkritischer Strenge in der Art von Karl Kraus oder Viktor Klemperer. Heute erleben wir ein ganz anderes Szenarium, in dem sich forcierter Regelverstoß und sprachkosmetische Korrektur einen spannenden Wettlauf liefern, Ausgang ungewiss. Der Beginn der jüngsten Phase einer zerstörerischen Pandemie der Sprache lässt sich ziemlich genau datieren und an einem Namen festmachen: Donald Trump. Er durchbrach vorsätzlich alle bislang halbwegs gültigen Normen und Regularien des sprachlichen und sozialen Miteinanders. Mit ein paar kühnen Sätzen sprengte er den von ungezählten Philosophen, Theologen, Moralisten und Linguisten wieder und wieder thematisierten Damm zwischen Lüge und Wahrheit, Fakten und Fiktionen, Fairness und Fußtritt. Manche erschraken, viele staunten. Kaum einer fiel ihm ernsthaft ins Wort. Fast gleichzeitig versuchte man auf anderer Ebene zu retten, was nicht mehr zu retten war. Die Sprachpolizeien der MeToo- und Black Lives Matters-Bewegungen unternahmen und unternehmen noch immer verzweifelte und bisweilen skurrile Versuche, zumindest sprachlich zu sanieren, was faktisch gelaufen ist. Verbale Ruinenbaumeisterinnen einer politischen Korrektheit, die längst unter den Fußtritten der Macher zermahlen wurde. So spiegelt einmal mehr der Zustand der Sprache auf groteske Weise den Gesamtzustand einer ganzen Gesellschaft im permanenten Angriffs- und Verteidigungsmodus. Beides zusätzlich verstärkt durch die Pandemie. Aggressiv oder eingeschläfert, aufgebracht oder penibel. Dazwischen kaum mehr Raum für Kritik, Rationalität, Grautöne. Wenn man jetzt aus heutiger Sicht Orwells 1984 und dessen Idee einer Sprachtyrannei liest, wird man feststellen, dass uns Befürchtungen von einer bösartigen, auf allgemeine Herrschaft getrimmten, ominösen Supermacht dominiert zu werden, nicht mehr beunruhigen müssen. Uns züchtigt keine Sprachpolizei, wir kontrollieren uns längst selbst. Um die Sprache zu entschärfen, auszubleichen und zu sterilisieren, benötigen wir keine Obrigkeit. Eifrig dumme Sprachreiniger und Sprachreinigerinnen, durch Forsten getrieben von einer imaginären Norm politischer Korrektheit, das Revier und merzen den Wildwuchs aus. Sie tun dies freilich mit ähnlicher Wut und teilweise ebenso verbissen wie ihre Gegner, die mit Wörtern ohne jede Bindung an Realitäten frei von Verantwortung um sich schießen und die Menschen lustvoll ins Verderben reden. Die Ordnung des Diskurses ist in Gefahr, verloren zu gehen. Es wäre das Gebot der Stunde, den nahezu verlorenen dritten Raum zwischen den verhärteten Positionen kraftvoll zu verteidigen und die Extremisten beider Seiten in die Schranken zu weisen.
Jürgen Wertheimer. Ein auch sprachlich, wie wir gehört haben, unberechenbarer Politiker wird gerade in die Schranken gewiesen. Trotzdem gehen in den USA die verbalen Schlammschlachten weiter. Ein Trump-Sprecher bezeichnete das Impeachment gegen den scheidenden Präsidenten via Twitter in der vergangenen Nacht als schädlichen Angriff auf unsere Verfassung und Demokratie. Nicht nur in den USA, auch außerhalb versuchte der US-amerikanische Präsident stets Einfluss auf das politische Framing zu nehmen. In Kuba zum Beispiel verschaffte er sich über die Medien, an denen sich seine Regierung zum Teil auch finanziell beteiligte, politischen Einfluss. Erst vor einigen Wochen forderten Hunderte von Intellektuellen und Kulturschaffenden dort mehr Meinungsfreiheit und ein Ende der Schikanen gegen die kulturelle Opposition. Jetzt hat die kubanische Regierung zu einem Schlag gegen die oppositionelle Presse ausgeholt und dabei auch eine der wichtigsten lateinamerikanischen Stiftungen nicht verschont. Peter B. Schumann berichtet.
1995 gründete Gabriel García Márquez in Cartagena die Stiftung für den neuen iberoamerikanischen Journalismus. 25 Jahre lang hat sie unabhängige, ethische und innovative Journalisten unterstützt. Heute heißt sie kurz Stiftung Gabo.
Und sie trägt nicht nur in diesem Trailer den Spitznamen des kolumbianischen Nobelpreisträgers. Seit 2014 vergibt sie alljährlich den Premio Gabo, die bedeutendste Auszeichnung für kritischen und investigativen Journalismus in Spanisch und Portugiesisch. Für den diesjährigen Preis sind unter anderem drei kubanische Texte nominiert, die in Yucabyte und El Estornudo erschienen sind, in digitalen, regimekritischen Medien. Dieser Zusammenhang führte diese Woche in einem langen Beitrag auf der Regierungsplattform Kuba Debatte zu einem Frontalangriff gegen die Fundación Gabo.
Die Stiftung, deren Finanzierung anfangs von respektablen Institutionen geleistet wurde, hat sich immer stärker einem Spinnennetz von Organisationen ausgeliefert, die unter dem Deckmantel des Journalismus von der US-amerikanischen Regierung finanziert werden.
Dabei diskriminierte Kuba-Debatte unter Zeile gegen den Medienterror ganz gezielt die beiden unabhängigen Publikationen.
Yucabyte und El Estornudo gehören zu den digitalen Medien, die als Teil einer langfristigen Operation des CIA im Internet vergiftete politische Inhalte gegen die kubanische Revolution verbreiten sollen.
Mit ähnlichen Argumenten begann Ende Dezember im staatlichen Fernsehen eine Kampagne der Verleumdung der regimekritischen Medien.
Die feindliche Presse lässt sich als ein Instrument der Regierung der Vereinigten Staaten in ihrem nicht erklärten Krieg gegen Kuba identifizieren. Die Informationen dieser subversiven Medien versuchen, Kuba als ein Land im Zusammenbruch darzustellen. Dabei herrscht in dieser Nation eine ganz andere Wirklichkeit.
Tatsächlich muss die Regierung mit einer ihr bisher unbekannten Realität fertig werden. Seit sie der Bevölkerung den Zugang zum Internet und den sozialen Netzwerken ermöglichte, hat sie ihr Meinungsmonopol verloren. Heute herrscht eine Fülle von Kanälen, auf denen sich die Menschen informieren können. Hier hat die unabhängige Presse ein schwer kontrollierbares Betätigungsfeld gefunden. Sie bietet Gegeninformation, zeigt zum Beispiel die Kehrseite der von der offiziellen Propaganda bejubelten neuen Reformpolitik. Deshalb geht das Regime gegen kritische Journalisten mit allen Mitteln vor. Carlos Manuel Alvarez, der Herausgeber von El Estornudo.
Ich wurde einem zweistündigen Verhör unterzogen, weil ich mich Samstagabend mit einigen Freunden und Künstlern getroffen habe, die an der großen Demonstration am 27. November vor dem Kulturministerium teilgenommen haben. Ein einfaches Treffen mit Freunden zu einem kriminellen Akt zu stilisieren, ist eine eklatante Verletzung meiner bürgerlichen Freiheitsrechte.
Ein anderes probates Mittel der Einschüchterung ist die Wohnungskündigung. Héctor Luis Valdés Cocho, Mitglied des kubanischen Instituts für Pressefreiheit, auf seiner Facebook-Seite.
Der Hausbesitzer erklärte mir, dass es ihm aus persönlichen Gründen unmöglich sei, die Wohnung weiter zu vermieten. Die Staatssicherheit habe Druck auf ihn ausgeübt, mir zu kündigen. Das hängt sicher damit zusammen, dass ich den Hungerstreik der Kunstschaffenden unterstützt habe. Danach wurde ich wochenlang von Agenten observiert. Ich erhielt sogar telefonisch Morddrohungen.
Nach der Kampagne gegen die oppositionelle Kultur im November und Dezember versucht das Regime jetzt, die unabhängige Presse einzuschüchtern. Doch sie ist in den sozialen Medien längst verankert. Und der Mut der Journalistinnen und Journalisten ist genauso wenig zu brechen wie jener der Kulturschaffenden.
Peter B. Schumann. Und jetzt nach Italien. Das Land macht gerade vor, wie es mit der Öffnung der Museen weitergehen könnte. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Genau, obwohl die Corona-Beschränkungen in Italien anhalten, können in den sogenannten gelben Zonen, in denen die Lage weniger angespannt ist, Museen und Ausstellungen ab morgen an Werktagen wieder öffnen. Von dieser Regelung betroffen ist zum Beispiel der archäologische Park in der Region Kampanien mit der Touristenattraktion Pompeji. Andere geschlossene Kulturinstitutionen, etwa in Padua im Nordosten Italiens, wo im Kulturzentrum Altinate San Gaetano Werke von Van Gogh gezeigt werden sollten, behelfen sich weiterhin mit Online-Vorträgen und virtuellen Rundgängen durch ihre Häuser. Morgen jährt sich die Gründung des Deutschen Kaiserreiches zum 150. Mal. Im Spiegelsaal Schloss von Schloss Versailles bei Paris proklamierten die deutschen Fürsten am 18. Januar 1871 den preußischen König Wilhelm I. Im Kaiserreich ist Deutschland zum ersten Mal zum Nationalstaat geworden. Dennoch steht die deutsche Einheit von 1871 noch heute oft für Demokratiefeindlichkeit und aggressiven Nationalismus. Der Historiker Christoph Nonn äußerte sich in unserer Sendung Information und Musik heute früh so zu diesem Jubiläum.
In dem Kaiserreich stecken die Wurzeln der Demokratie von Weimar, auch die Demokratie der Bundesrepublik, aber andererseits eben auch die Wurzeln des Nationalsozialismus drin. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Grund, warum das Kaiserreich nach wie vor so umstritten ist.
Bei Christoph Nonn. Noch in diesem Jahr soll das große ägyptische Museum, das an den Pyramiden von Gizeh gebaut wird, eröffnen. Gerade werden gewissermaßen weitere mögliche Ausstellungsstücke für dieses Museum in der Totenstadt Saqqara bei Kairo ausgegraben. Dort haben Archäologen einen Totentempel, 50 weitere Sarkophage und verschiedene Artefakte aus altägyptischer Zeit entdeckt. Darunter, laut Mitteilung des Antikenministeriums, ein 4
Meter langer Papyrus mit einem Kapitel aus dem Totenbuch, das im alten Ägypten als Grabbeigabe üblich war. Das Antikenministerium hatte in vergangenen Monaten schon zahlreiche spektakuläre Funde aus Saqqara bekannt gegeben, darunter rund 160 Särge in teils sehr gutem Zustand. Und das waren die Kulturnachrichten.
Mit Katja Lückert, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten bringen Sie die Informationen am Abend auf den neuesten Stand, unter anderem mit einer Nachlese zum CDU-Parteitag. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Abend.